SWR 2 Lesenswert Magazin.
Das Rautenstrauch-Joost-Museum in Köln, das ist vielen von Ihnen sicherlich ein Begriff. Das große ethnologische Museum in der Kölner Innenstadt. Die Sammlung des Hauses geht zurück auf den Ethnologen Wilhelm Joost. Der trug im späten 19. Jahrhundert rund 3.400 Exponate zusammen aus aller Welt. Größtenteils gekauft, teils getauscht und manchmal auch geklaut. So war das damals. Sammler, inzwischen schauen wir sie uns genauer an. Was wollten sie haben? Wie gingen sie vor? Was trieb sie an? Zu Wilhelm Joost sind jetzt eine Biografie sowie ein Band mit Originaltexten von ihm selbst erschienen. Darüber spreche ich gleich mit seiner Biografin Anne Häming. Doch hören wir zuerst einmal, was Joost im Jahr 1880 über das Reisen schrieb, das längst kein Abenteuer mehr war, wie er fand.
Der Reisende, der heutzutage Indien flüchtig besucht, zumal wenn er zu der großen Klasse der Globetrotter gehört, die seit den letzten Jahren scharenweise die Reise um die Welt unternehmen und von Europa in Bombay ankommend schleunigst die Tour up Country über Baroda, Jaipur oder Allahabad, Kanpur, Lucknow, Agra bis Delhi und von dort über Benares nach Kalkutta machen, wird sich enttäuscht fragen, ist dies Land das Indien, von dem du so viel gehört und gelesen hast? Das Land der Märchen und Gedichte, der Großmogule und weisen Brahminen? Das Land, um dessen Besitz sich alle Diebe warben, die Herren der Erde werden wollten, von Alexander dem Großen bis auf Napoleon? Das Land der schönen Mädchen und Bajaderen, der Tiger und Elefanten, der Nawabs und Maharajas? Nichts ist prosaischer und nüchterner, als Indien in dieser Weise abzureisen. Man nimmt sein Cook's Excursion-Ticket, setzt sich in ein luftiges, durch allerhand künstliche Vorrichtungen kühl gehaltenes und gegen die sengenden Strahlen der Sonne geschütztes Coupé, streckt sich nachts auf einer zum Bett umgewandelten Bank aus und hat während der Fahrt dreimal täglich Gelegenheit, sich durch eine Mahlzeit für weitere Strapazen zu stärken. Auf diese Weise durchfliegt man, ohne es zu merken, hunderte von Meilen.
Ja, so liebt er das Reisen, der gemeine Tourist. Schon vor 150 Jahren mit einer Neigung zu Aircondition und All-Inclusive. Der erste Text im Wilhelm Joost Sammelband mit dem nicht ganz einfachen Titel »Aus Indien nach Santa Cruz durch die Ethnologie«. Johannes Wördemann las die Passage vor. Herausgegeben haben den Band der Museologe Karl Deussen und die Autorin und Wissenschaftlerin Anne Häming. Anne Häming hat auch die Biografie »Der gesammelte Joost« geschrieben, die zeitgleich mit der Textanthologie erschienen ist. Und sie sitzt jetzt bei mir im Studio. Guten Tag, Frau Häming.
Schönen guten Tag.
Ja, die Lesepassage, die wir gerade hören, die war nur der Einstieg in Wilhelm Joosts allererste Publikation, nämlich in den Artikel »Ein Besuch bei dem Maharaja von Patiala«. Patiala liegt im nördlichen Indien. Was erzählt Joost uns in diesem Artikel?
Es ist total faszinierend, dass Sie ausgerechnet diese Passage ausgewählt haben als Einstieg, weil die Passage dazu dient, Joost gleich aus mehreren Perspektiven sichtbar zu machen. Da ist natürlich zum einen, hört man schon, ne, der Tonfall, der kann erzählen, der weiß, wie er ein Publikum adressiert. Und zum anderen treffen wir Joost da 1880 auf einer entscheidenden Reise. Er ist Ende 20, er ist 2,5 Jahre unterwegs, er ist von Berlin aus aufgebrochen über Indien, Südostasien, Taiwan, China, Japan, um dann über Russland, Sibirien zurückzufahren. Und Sie haben es schon erwähnt, der Text ist 1880 erschienen und da war er tatsächlich noch, wie er das ja auch selber sagt, Globetrotter, Vergnügungsreisender. Das wollte er aber alles nicht mehr sein. Mhm. Und hat dann unterwegs nach einer Begegnung mit Adolf Bastian, dem Mitbegründer der deutschen Ethnologie und dem Gründungsdirektor des Berliner Museums für Völkerkunde, heute im Humboldt-Forum, eben auf dieser Reise entschieden, nicht mehr Vergnügungsreisender zu sein, sondern mit, wie er das formulierte, lizenzierter Neugier unterwegs sein zu können.
Und mit einem Sammelauftrag.
Und mit einem Sammelauftrag, genau. Also Wilhelm Joost hat nach dieser Begegnung mit Adolf Bastian in Jakarta, das war im Herbst 1879, beschlossen, okay, ich entwickle jetzt einen Plan, wie ich eben anders unterwegs sein kann, wie ich das Reisen und das Einsammeln zum Beruf machen kann als Ethnologe und hat dann angefangen, auf dieser Reise schon anders auf Objekte zu schauen, anders einzusammeln, Dinge zu notieren, um dann auf seiner Rückreise, also er ist quasi von Japan durch Russland erstmal nach Berlin und hat Adolf Bastian getroffen, Konvolute an Objekten abgegeben und ihm diesen Plan eben mit unterbreitet. Übrigens, ich würde jetzt gerne hier bei Ihnen Ethnologie studieren. Ja. Das begann alles auf dieser Reise.
Dann hat er sich selbst quasi auch noch ein wissenschaftliches Fundament gegeben, eben indem er dann nochmal studiert hat. Worauf hat er es denn dann abgesehen? Welche Exponate haben ihn interessiert in aller Welt? Er hat ja keine Kunst gesammelt. Und die Frage ist auch, woher hatte er das ganze Geld?
Das Interessante an Wilhelm Joost ist, als er da unterwegs ist, wie gesagt, er war Ende 20, er hatte keine Ausbildung, er hat ein bisschen Chemie, ein bisschen Physik studiert und war ansonsten auf dem Ticket reicher Sohn einer Kölner Zuckerfabrikantendynastie unterwegs, also von Berufssohn. Das wollte er aber eben nicht mehr sein. Er brauchte auch eine Legitimation seiner Familie gegenüber, um nicht in dieses Zuckerbusiness einzusteigen, sondern Hauptsache weg zu sein von Deutschland. Hauptsache keine Langeweile. Und Adolf Bastian hat quasi allen gesagt, sie sollen viel sammeln, weil Adolf Bastian das für seine Perspektive auf Ethnologie gebraucht hat. Masse, Objekte, möglichst viel von allem. Und Wilhelm Joost hat das dankbar aufgenommen und hat dann eben unterwegs, also kurz nach der Begegnung mit Adolf Bastian, nur so zum Beispiel, auf Sulawesi Flechtkisten gesammelt und hat da 13 Frachtkisten voll mit Objekten zurück nach Deutschland geschickt. Und das war natürlich nicht das, was heute als Kunstobjekt in Museen ausgestellt ist. Damals hatte man natürlich noch eine sehr andere Perspektive auf diese Objekte. Man kam erst viel später dazu, das überhaupt als Kunst zu definieren. Und Joost hat vor allem eben auch aufgrund von Adolf Bastians Einfluss sehr viele Alltagsdinge gesammelt, weil es eben um Masse ging, Empirie, vergleichende Völkerkunde.
Was ich in Ihren Büchern extrem interessant fand, ist, dass Sie diesen historischen Moment so charakterisieren. Den Wissenschaftlern ist schon klar, aufgrund der Kolonisierung der Welt und natürlich auch einer gewissen Internationalisierung gehen Kulturen kaputt. Und deswegen ist jetzt der Moment gekommen, die Dinge zu sammeln, um sie zu retten, aber zu retten vor sich selbst. Gab es bei Wilhelm Joost auch so einen Moment der Selbstreflexion? Was tue ich hier eigentlich?
Um das nochmal irgendwie einzuordnen, also die Ethnologie Adolf Bastians, die deutsche Ethnologie und die koloniale Expansion gingen Hand in Hand. Die Ethnologie, gerade hier in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, waren Werkzeug von Weltmachtanspruch etc. pp. Unterwerfung anderer Menschen, Unterwerfung anderer Gemeinschaften. Und Joosts Reflexion hielt sich, würde ich mal so sagen, in Grenzen. Er hat halt vor allem gemacht, hat kritisch, manchmal auch selbstkritisch auf das Tun geschaut, hat gefragt, in welchem Zusammenhang sind Kolonien denn relevant? Soll man mit dem Strom schwimmen oder gegen den Strom?
Er ist ein Gegner der Kolonien, also der deutschen Kolonien. Und später hat er sich so ein bisschen angepasst nach der Berliner Kongo-Konferenz.
Das Thema mit den Kolonien ist ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, wie widersprüchlich und vielfältig Joosts Perspektive auf die Welt war, die in dieser Biografie auch verhandelt wird. Er war vor allem anfänglich, wir reden hier von den 1880er Jahren, war er gegen Siedlungskolonien. Also er war gegen Siedlungskolonien, Deutsche, die sich im Ausland in afrikanischen Ländern zum Beispiel ansiedeln. Er war hingegen voll dafür, andere Weltgegenden wirtschaftlich auszubeuten. Hat zum Beispiel auch schon auf der Reise, über die wir jetzt schon ein bisschen gesprochen haben, bevor alles so richtig anfing mit der Ethnologie in seinem Leben, auf Sulawesi beobachtet, wie die niederländischen Kolonialherren und Missionare mit den Menschen umgehen, die vor Ort leben. Und sagte, wie großartig, dass die holländischen Missionare und die holländischen Kolonialherren endlich diese, und hier kommen wir in diese sehr rassistische koloniale Sprache und Denkweise rein, diese Kinder in Anführungszeichen erziehen und quasi ihnen Kultur beibringen. Ne, also das sind immer viele Facetten, gleichzeitig Widersprüchliches, Lücken, Veränderungen in seinem Weltbild, die nebeneinander stehen, die diese Biografie abbilden möchte, um zu zeigen, es ist nicht immer eine Geschichte von richtig und falsch, von gut und böse, sondern von Ambivalenzen.
Ja, das rassistische Vokabular von Wilhelm Jost, das vermittelt sich natürlich am besten durch die Originaltexte, also die Anthologie, die Sie zusammen mit Karl Deussen herausgegeben haben, also eine Sammlung von Texten. Darin schlagen Sie den Bogen im Grunde über Josts ganzes Werk, also zum einen zeitlich vom allerersten Maharadscha-Text, den wir auch kurz am Anfang gehört haben, dann über Reisebeschreibungen, wissenschaftliche Texte aus verschiedenen Weltgegenden. Da geht es um Indonesien, da geht es um Japan, Afrika, Guyana in Südamerika, bis hin dann zum Schluss zu seinen letzten Tagebuchaufzeichnungen von der Pazifikinsel Santa Cruz. Ich fand das sehr gelungene Auswahl. Aber was jetzt das rassistische Vokabular angeht, da streichen Sie im Originaltext rassistische Vokabeln, die er zu seiner Zeit ganz gewöhnlich verwendete. Also sowas wie farbig oder wild oder primitiv oder Häuptling, das streichen Sie. Das heißt, man liest es noch. Aber es ist durchgestrichen. Warum haben Sie das gemacht?
Das habe ich auch in der Biografie so gehalten, weil ich auch da sehr viel von dem, ja wie schon erwähnten, sehr vielfältigen und, sagen wir mal, stimmgewaltigen Textschaffen von Jost benutze und zusammenmontiere. Ich finde es wichtig, den Originaltext zu sehen, auch als Spur. Aber es geht ja darum, sowohl in der Biografie als auch in der Textsammlung, diese Haltung, diese Weltsicht zwar zu zeigen, aber nicht quasi kritikfrei zu reproduzieren. Und dieses Durchstreichen erlaubt eben, die Spur nicht zu tilgen und unsichtbar zu machen, also das Original, sondern eine Distanzgeste auch sichtbar zu machen, um dann im Leseprozess, wenn man so möchte, immer wieder an diese kleinen Irritationen zu stoßen, um bestimmte, vielleicht auch eigene Positionen ins Wanken zu bringen.
Ja. Also man merkt auch durch die vielen Fußnoten, die Sie eingefügt haben, in denen Sie auch auf rassistischen Blick hinweisen, auf kolonialistischen Blick, oft auch sexistischen Blick. Man merkt, dass Ihnen und wahrscheinlich Ihrem Kollegen Karl Deussen auch die Auseinandersetzung mit Wilhelm Jost ein durchaus zwieschmältiges Vergnügen war, um es mal so zu sagen. Sie sind trotzdem anderthalb Jahre lang dran geblieben. War das schwierig, mit diesem Mann dann auch die ganze Zeit zu leben?
Ja, also diese beiden Bücher sind entstanden im Rahmen eines unabhängigen Forschungsprojekts, angedockt an das schon erwähnte Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln. Und das ist, glaube ich, keine Frage von schwierig oder mögen oder nicht mögen, sondern es geht ja explizit darum, diese Geschichte, diese Person, diesen Menschen nicht als gut oder schlecht darzustellen, sondern die gesamte widersprüchliche Vielfalt, ich habe auch schon gesagt, ne? Also die Ambivalenz in den Texten spiegelt sich natürlich auch in der Person und in seiner sehr differenzierten Weltsicht. Und um eben eine Einladung zu bieten, sich sozusagen mit so einer Person auch aus der zweiten Reihe der imperialen Akteure, wenn man so möchte, auseinanderzusetzen, glaube ich, dass es ein ganz guter Ansatz ist, eben sowas Alltägliches wie diese Reise, aus der Sie ja diese Passage vorab eingespielt haben, zu zeigen. Das ist ein Reisen, wie heute junge Menschen mit Rucksack unterwegs sind. Der Drang, rauszukommen, die sogenannte Welt zu sehen und so weiter und so fort. Das ist ein Angebot, sich zu identifizieren, bis hin zu so, ne, er lebt ja dann in Berlin, ist mit seinen Kumpels aus der Forschungscommunity unterwegs, hängt dann abends auf seiner Bodega-Tour rum, trinkt gerne Erdbeerbowle. Ne? Das sind alles kleine Momente, die einladen, sich zu identifizieren, nur aber eben, um dann im nächsten Schritt immer wieder an so eine kleine Wand zu stoßen, die Rassismen, die sexistische, gewaltvolle Perspektive auf die Welt und auf andere Menschen zu sehen und sich dann verhalten zu müssen.
Ja. Die Widersprüchlichkeit dieses Menschen hat sich auch in die Struktur ihrer Biografie, die sie geschrieben haben, der gesammelte Jost übertragen, fand ich. Eine sehr interessante und sehr ungewöhnliche Struktur, nämlich sie haben die Biografie nur so sehr grob chronologisch geordnet. Das wichtigste Ordnungsprinzip sind aber Exponate, die Jost mitgebracht hat. Also da gibt es Kapitel zu den Flechtkisten aus Sulawesi, die Sie schon erwähnt haben, oder zu Perlengürtel aus Mosambik oder zu Bogen aus Japan. Warum haben Sie diese Struktur gewählt und was verrieten die Dinge über den Mann, der sie gesammelt hat?
Sie haben einen wichtigen Begriff schon benutzt, nämlich Ordnung. Der Kolonialismus und die Ethnologie waren Ordnungssysteme. Es ging darum, die Welt einzuteilen, zu kategorisieren, zu definieren, Menschen auszuschließen, Hierarchien aufzubauen. Und wenn man von dieser Weltsicht, die ja auch heute leider Gottes relevant ist, weil die Ethnologie bis heute ihre Spuren hinterlassen hat. Wenn man also diese Weltsicht abbilden möchte, aber nicht reproduzieren möchte, war es für mich eben wichtig, Wege zu finden, das aufzubrechen und deswegen eben nicht chronologisch erzählt, nicht irgendwie diesem Fortschrittsglauben der Ethnologie folgend erzählt, sondern in einzelnen Kapiteln die einzelne Objekte, die für Jost eine Rolle gespielt haben, aufgreifen, um ihn darin zu spiegeln. Und man kann auf diese Art und Weise eben auch einen sehr breiten Blick auf Jost gewinnen.
Ja, diese Objekte sind zum Teil im Depot des Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln und auch in anderen Museen zu finden. Das Rautenstrauch-Jost-Museum, ich war vor einiger Zeit erst da, habe im Eingangsbereich den imposanten Reisspeicher aus Sulawesi gesehen und natürlich dann auch sofort dran gedacht, als ich Ihr Buch las. Ich kenne das Museum. Ich habe gleichzeitig bei der Lektüre Ihrer Bücher gedacht, so richtig farbig und lebendig werden Wilhelm Jost und seine Sammlung tatsächlich erst durch die Bücher. Gleichwohl wird man sich die Ausstellung, wenn man die Bücher gelesen hat, mit anderem Blick anschauen, mit einem vertieften Blick. Wie sollen wir denn nur mit den Exponaten und diesen Sammlungen umgehen? Sollen wir noch ins Rautenstrauch-Jost-Museum gehen oder lieber nicht?
Man sollte unbedingt in ethnologische Museen gehen, weil wie die seit einigen Jahren ja stärker werdende Debatte zeigt, diese ethnologischen Museen sich in die Mitte der gesellschaftlichen und kulturellen Debatte bewegt haben und Fragen stellen, die heute relevant sind. Das mag zwar, auch die Biografie mag zwar eine Geschichte über Berlin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sein, aber es ist letztlich eben auch eine Geschichte über unser Heute. Es ist eine Geschichte darüber, wie wir heute nach wie vor von Deutschland, von Europa aus mit der kolonialen Geschichte im Hintergrund auf Mitmenschen schauen, auf die Welt schauen. Und die Fülle und die Vielfalt von Objekten hilft, je nach der Art und Weise, wie sie präsentiert werden, unsere Weltsicht in Frage zu stellen. Und das machen viele ethnologische Museen, das Rautenstrauch-Jost-Museum ja auch, sehr dezidiert, indem sie die eigene Institution, die eigene Historie transparent machen, in Frage stellen. Und viele Forscherinnen und Forscher auch aus Creator-Communities einladen, um eine Multiperspektivität zum Beispiel auf Objekte zuzulassen, die natürlich nicht transportiert wird, nur mit den Texten, wie Jost sie geschrieben hat und seine Wissenschaftskollegen im Berlin des 19. Jahrhunderts.
Also eine sich stark wandelnde Museumskultur. Man soll ins Rautenstrauch-Jost-Museum nach wie vor gehen und die Bücher natürlich dazu lesen. Der gesammelte Jost-Biografie eines Ethnologen von Anne Hemming, die zusammen mit Karl Deussen auch den Sammelband herausgab, aus Indien nach Santa Cruz durch die Ethnologie, Fragmente des Forschungsreisenden Wilhelm Jost. Beide Bücher sind erschienen bei Matthes und Seitz. Sehr spannend, Anne Hemming, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.